Du interessierst dich für das Leben 1900, von der Ständegesellschaft bis hin zur Körperhygiene? Lehn dich zurück, ich erzähle dir davon. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 4. Ich habe beim letzten Mal gesagt, heute sprechen wir über die Liebe. Wow, ich wusste nicht, was das bedeutet. Das hat mich ziemlich viel Recherche gekostet. Und was dabei rumgekommen ist, das hört ihr jetzt. Bleibt gerne dran. Es war so viel Arbeit, das zu recherchieren, weil es für uns Gesinde in dieser Zeitreise die Liebe nicht gegeben hat. 2 Monate haben einfach nicht ausgereicht. Wir hatten so viel zu kämpfen mit dem Leben und um uns einzufinden in den Alltag, dass auch dafür 2 Monate im Prinzip zu kurz gewesen sind. Und da hatte die Liebe keinen Platz, auch wenn wir im richtigen Alter gewesen sind. Ich war mit 17 sehr jung, aber Ulrike, das Hausmädchen, der Hausbursche und der Stallbursche waren Anfang 20 das perfekte Alter. Außerdem als kleines Hindernis kam noch dazu, dass man sich erstmal an die Körperhygiene gewöhnen musste als Mensch von 2004. Und vor allen Dingen als Jugendlicher in diesem Alter ist man doch sehr bedacht, dass man gut riecht, dass man saubere Zähne hat, dass man saubere Haare hat. Und all das war definitiv nicht gewährleistet. Ich glaube, es ist gut, dass es kein Geruchsfernsehen gibt. Ich selber kann mich an den Geruch nicht erinnern, denn meine Nase hatte sich natürlich dran gewöhnt. Aber wenn man die Kameraleute fragen würde, dann würden sie antworten, dass es definitiv einen Geruch gab. Näher sind sie da allerdings nie drauf eingegangen. Auf das gesamte Thema Körperhygiene gehe ich unbedingt nochmal in einer separaten Folge ein. Also das war sicher auch ein Grund, woran man sich hätte erst noch ausgiebig gewöhnen müssen, bis einem das sozusagen egal gewesen wäre. 1900 und die Liebe. Wann hat man sich denn überhaupt verliebt? Und das ist das Erste, was mir in meiner Recherche über den Weg gelaufen ist, was mich extrem erstaunt hat und was ich überhaupt nicht erwartet habe. Das Heiratsalter lag 1906 beim Mann bei 29 Jahren und bei der Frau bei 26 Jahren. Ich glaube, heute liegt es ungefähr bei der Frau bei 32 Jahren. Ist gar nicht so viel älter, wie ich das persönlich empfinde. Das kam mir extrem spät vor. Ich habe verschiedene Quellen immer wieder nachgelesen, um mir sicher zu sein, dass ich euch hier nichts Falsches erzähle, weil ich hätte es viel früher erwartet. Ich hätte gedacht, dass aufgrund der sehr kurzen Lebenserwartung, man ist ja damals noch so vielleicht so 50 geworden, denn es gab noch sehr, sehr viele Krankheiten. Das Problem mit den Lehmböden in den Häusern war ja noch sehr akut, dass eben da viele Krankheiten, dass einfach die häusliche Hygiene nicht gegeben war. Ja, in den Städten war das ja noch viel dramatischer, dass die Kanalisation nicht richtig organisiert war und einfach die Lebenserwartung dann zwar sehr schnell sehr gestiegen ist, aber 1906 noch sehr niedrig war. Also lassen wir die Leute 50 bis 55 Jahre alt geworden sein. Da habe ich gedacht, da haben die doch mit 20 geheiratet und Kinder gekriegt, aber dem war nicht so. Warum hat man so spät geheiratet? Der wichtigste Grund für eine Heirat war, beziehungsweise die wichtigste Voraussetzung war die finanzielle Unabhängigkeit. Ist man in der Lage, eine Existenz zu gewährleisten? Und das war zwingend notwendig. Das war zum Beispiel so, wenn man einen Hof übernommen hat oder wenn man in einen Meisterhaushalt reingeheiratet hat oder wenn durch irgendwelche anderen Erbfälle etc. klar war, dass man eine Bleibe hatte zum Wohnen und eine Anstellung, die genug Geld brachte, eine Familie durchzubringen. Anders hat man nicht geheiratet. Und das ist auch der Grund, warum sehr viele Menschen überhaupt nicht geheiratet haben. Viel mehr, als ich das erwartet habe, haben keine Familie gegründet. Es war nicht das Hauptziel, vielleicht war es das im Herzen, aber es konnte nicht umgesetzt werden. Es gab zig Berufe, die das überhaupt nicht zugelassen haben, zum Beispiel eine Mamsell oder eine Lehrerin, der es staatlich verboten war zu heiraten oder eine Hofdame oder ein Kindermädchen, die hatten keine Familien im Hintergrund, die waren allein und ebenso auch bei den Männern, das Wandergesellen oder Tagelöhner, die eben keine Bleibe hatten, in der sie immer waren. Die haben keine Familien gegründet, die sind alleine geblieben. Deswegen das sehr späte Heiratsalter von 26 bzw. 29 Jahren. Wie hat man sich denn kennengelernt? Also da gab es nicht viele Möglichkeiten. Da gab es eigentlich nur Hochzeiten von anderen Personen, in dem in zwei Familien zusammengekommen sind und man hat dann im besten Fall jemanden aus der anderen Familie genommen, kennengelernt und es war auch oft arrangiert, dass man sagte, ich habe jetzt hier noch eine Schwester oder einen Bruder und guck doch mal. Oder auf kleinen kirchlichen Festen bzw. Dorffesten so eine Art Vorläufer der Kirmes. Tatsächlich haben wir im Gutshaus auch ein solches Fest gefeiert. Das war der Maiabend. Da haben wir die Burschen und Mägde der benachbarten Höfe eingeladen. Das wäre auch tatsächlich ein klassischer Fall eines Festes, wo man andere Menschen kennenlernt und die auch dazu führten, dass man eben den Ehepartner kennengelernt hat. Das war übrigens tatsächlich damals mein Traum, dass ich immer so dachte, ich möchte einen Hofnachfolger kennenlernen, der einen möglichst lukrativen Hof besitzt und ich werde dann seine Frau, also die Bäuerin, bewirtschafte mit diesem Hof und bin nicht mehr unter der Fittiche eines Gutsherrn. Das habe ich tatsächlich damals mir so erträumt. Aber gut, so jetzt hatte man im besten Fall einen Mann oder eine Frau kennengelernt auf einer Hochzeit oder einem kleinen Kirchfest oder einem kleinen Dorffest und es hat alles gepasst mit der finanziellen Sicherheit und jetzt hat man dann geheiratet, nachdem man einige Jahre vorher gearbeitet hat. Man kann sich vorstellen, dass die Schule ungefähr so zwischen 12 und 15 Jahren abgeschlossen wurde. Man konnte schon lesen und schreiben und ein bisschen rechnen. Das waren schon die Grundkenntnisse, die einem beigebracht wurden und dann hatte man ja auch schon so etwa 10 Jahre gearbeitet. 1906 hat man übrigens sehr oft noch in Schwarz geheiratet. Das lag einfach daran, dass man das schwarze Kleid später im Alltag immer wieder verwenden konnte, zum Beispiel auf Trauerfeiern und kein Kleid nur für einen Tag hatte, denn das war finanziell in der Schicht, in der ich mich aufgehalten habe, auf keinen Fall möglich. Es gab das weiße Hochzeitskleid schon, aber es war eben extrem abhängig vom finanziellen Stand. Und ich hätte 1906 in Schwarz geheiratet. Wenn man dann nun verheiratet war, hat man 1906 ungefähr 4 bis 5, eher 4 Kinder bekommen. Diese Rate ist tatsächlich danach relativ schnell gesunken. Erst so auf 2 bis 3 Kinder und heute liegen wir ja hier in Deutschland bei 1,5 Kindern. Aber 1906 4 bis 5 Kinder. Jeder 5. Säugling hat das erste Lebensjahr nicht erlebt. Und deswegen hat man zum Beispiel auch sehr schnell getauft, ungefähr eine Woche nach der Geburt, weil die Taufe ist ja ein Lebenssakrament und das musste dann ganz schnell passieren. Es war damals also üblich, dass man nicht in Anwesenheit der Mutter, die war noch im Wochenbett, dann direkt getauft hat. Auch kleines Nebenwissen, fand ich ganz spannend. Ja, so jetzt hat man 4 bis 5 Kinder bekommen. Wie war das denn mit der Verhütung? Das habe ich mich gefragt und tatsächlich war ich auch sehr erstaunt. Denn ich kannte von meiner Oma immer schon die 7-Monatskinder oder die 6-Monatskinder oder die 8-Monatskinder. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Das sind die Kinder, die 6, 7 oder 8 Monate nach einer Hochzeit geboren werden. Das ist natürlich Quatsch. Es gibt keine kürzeren Schwangerschaften, sondern man hat sich das so schön geredet. Da war die Braut während der Hochzeit schon schwanger, was aber natürlich zu der Zeit überhaupt nicht okay war, weil man ja keinen Geschlechtsverkehr haben sollte vor der Hochzeit. Ja, da muss ich immer lächeln, weil meine Oma hat dann immer so schön gesagt, die ist auch so ein 7-Monatskind. Also die Verhütung, man hat erst 1920 überhaupt den Zyklus der Frau insoweit verstanden, dass man erst 1920 die fruchtbaren Tage festmachen konnte. Das finde ich doch sehr erstaunlich, hätte es deutlich früher erwartet. Die Kondome gab es tatsächlich immer schon, Fischblasen, Tierhäute, tatsächlich auch Leinen oder generell Stoffe und mit der Fähigkeit, Gummi herzustellen, 1870 hat man tatsächlich dann auch Kondome aus Gummi hergestellt. Es war aber nicht so verbreitet. Auch eine Geschichte meiner Oma, die in der Hotellerie gearbeitet hat und da das erste Mal das Wort Pariser aufgeschnappt hat und nicht im Ansatz wusste, was das sein könnte. Und da hatte sie schon 3 Kinder. Also das war selbst, also meine Oma ist geboren oder hat Kinder bekommen in den 50er, 60er Jahren. Also selbst da war noch nicht so, dass jeder auf dem Dorf wusste, was das ist und auch Zugang dazu hatte. Also Kondome 1906, eher nein. Abschließend dazu auch einfach nochmal 2 Infos, die ich irgendwie ganz interessant fand. Erst ab 1912 hat man die nahtlos produzieren können. Vorher hatten die eine Naht. Und erst ab 1930 waren Kondome aus Latex, davor eben aus Gummi oder tierischen Produkten. Gekostet hat ein Kondom ungefähr 50 Pfennig. Ich habe 11 Mark verdient. Wiederhole ich immer ganz gerne, um das in Relation setzen zu können, was das überhaupt bedeutet hat. Tatsächlich war eine Sache sehr verbreitet, die ich auch vorher noch nie gehört hatte. Und zwar, dass man sich ausgewaschen hat mit verschiedenen, ich nenne das mal Chemikalien. Das ist eine sehr, also dass die Frau sich ausgewaschen hat, das ist eine sehr, sehr alte Verhütungsmethode, die es auch im antiken Griechenland schon gab. Damals hat man keine Chemikalien verwendet, sondern Krokodils. Seren, Dinge vom Krokodil, die das Milieu insofern für die Spermien unbrauchbar gemacht haben. Und diese Art von Chemikalien waren auch um 1900 der Flüssigkeit zugesetzt, mit der man sich dann ausgewaschen hat. Ansonsten war das Thema noch nicht so weit verbreitet und Kinder ja eher ein Geschenk Gottes. Aus heutiger Sicht finde ich tatsächlich, ist das schon schwer vorstellbar, dass man auch als Frau so gar keine Ahnung hatte, wann und wie man eigentlich schwanger wird und immer gedacht hat, okay, keine Ahnung, vielleicht schenkt uns Gott jetzt ein Kind oder 10 oder 5. Hormonelle Verhütungsmethoden gab es ungefähr ab 1920, 1919. Die Antibabypille, ja ganz bekannt durch den Pillenknick im demografischen Wandel ab 1960, ja, hat sich dann wie alle anderen Errungenschaften in den 70er Jahren etabliert. Das wäre also die Idealvorstellung des Liebeslebens einer Küchen- oder Hausmagd gewesen, dass sie zusammenfassend jetzt nochmal einen Burschen kennenlernt, der im besten Fall einen Hof übernimmt oder einen Meisterhaushalt im Hintergrund hat. Und dann wird geheiratet, man bekommt Kinder und schafft es, diese zu ernähren. Ja, das Liebesleben oder die Liebe im herrschaftlichen Bereich hat sich kaum unterschieden. Die Zahlen haben sich nicht unterschieden, wann man geheiratet hat. Die Kinderanzahl hat sich nicht unterschieden. Man hatte natürlich mehr Geld. Der wichtigste Punkt war auch Standeserhalt, dass man innerhalb seines Standes geheiratet hat. Dann im Prinzip die gleiche Vitae gehabt, nur in einem etwas besseren Umfeld. Und okay, wenn man jetzt nochmal den Preis der Kondome nimmt, hätte man sich theoretisch welche leisten können. Aber verbreitet war es auch da dann trotzdem nicht. Ja, und da eben alles, ob das jetzt im Gesinde oder in der Herrschaftsfamilie ist, steht und fällt mit den Festen, auf denen man sich aufhält und wen man da so trifft, möchte ich nochmal kurz auf die Feste eingehen, die wir gefeiert haben, weil die aufmerksamen Gutshaus-Zuschauer bestimmt gedacht haben, Momentchen mal, welches Maifest denn? Tatsächlich kommt das Maifest nämlich überhaupt nicht in der Sendung drin vor. Es ist einer der Dinge, die man einfach nicht mit ausgestrahlt hat. Ich denke, dass es nicht genug Kapazitäten gab, dass die Folgen generell zu wenig waren, um das zu zeigen, was wir wirklich alles erlebt haben. Deswegen gibt es da aber eigentlich an sich gar nicht viel zu erzählen, außer dass man tatsächlich Leute eingeladen hatte. Also wir hatten tatsächlich Gäste, die verkleidet waren in dem Sinne, also so aussahen, als kämen sie wirklich von 1906 von anderen Höfen. Junge Menschen, Burschen und Mägde, mit denen wir am Lagerfeuer gesessen haben. Wir durften Beerenwein trinken, also quasi selbstgemachten Wein. Und wir haben dann noch ein, zwei Maibräuche zelebriert. Ich kann mich erinnern, dass einer davon war, dass man mit dem Rücken zum Garten oder zum Grenzzaun stehen musste und einen Besen darüber werfen musste, rückwärts. Das sollte irgendwie bedeuten, dass man wenig Arbeit hat im neuen Maijahr. Und einer war, dass man sich in der Morgenstunde des 1. Mais nackt im Morgentau wälzen sollte. Also ich kann mich erinnern, dass die Ulrike und ich das gemacht haben, vielleicht auch noch die Burschen, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich weiß aber auch nicht mehr, warum wir das gemacht haben. Also wahrscheinlich sollte das auch irgendwie Glück bringen oder so. Das war auch schon das einzige Fest, was wir als Gesinde gefeiert haben. Und dann habe ich jetzt hier gerade ein kleines Büchlein zur Hilfe genommen, um die Feste zusammen zu bekommen, die Herrschaft gefeiert hat. Also trotzdem, diese Maifeier wäre ein guter Anlass gewesen, jemanden kennenzulernen. Es war in der Zeit, wo wir da waren, ja auch Ostern. Aber Ostern war für das Gesinde eher sehr arbeitsintensiv und hatte nichts mit Feiern zu tun. Die Herrschaft hingegen, die hat... Jetzt habe ich hier im Hintergrund, hört man vielleicht, dass ich dieses Büchlein blätter. Die hat mehrere Feste gefeiert. Also die hatten natürlich Ostern, das haben die aber in der Familie gefeiert. Da kamen keine externen Besucher. Dann gab es eine Jagd und das Ende der Jagd wurde mit einem Jagdessen gefeiert. Dann gab es mehrere Reisen der Gutsfamilie. Die sind ja zweimal verreist, wo sie auch abends Leute getroffen haben, in dem Sinne. Ja gut, jetzt waren die Kinder der Gutsfamilie noch sehr jung, aber man hat ja sehr viel Socializing betrieben, würde man das heute nennen. Die Herrschaften sind zur Oper gegangen. Dann haben wir einen Ball gefeiert, der war ganz am Ende. Da haben wir natürlich alle umliegenden Herrschaftshäuser eingeladen. Das wäre ein sehr, sehr klassisches Event gewesen, jemanden kennenzulernen. Da wird getanzt, da wurde Wein getrunken und man hat gut gegessen. Also das war wahrscheinlich einer der prädestiniertesten Events dafür. Und dann hatten wir noch eine Destille. Auch da bin ich mir gar nicht sicher, ob das in der Sendung drin vorkommt. Wir haben also theoretisch unseren eigenen Schnaps gebrannt. Und da gab es auch noch ein kleines Fest, die Destille in Gang gesetzt wurde. Ich stocke hier gerade, denn hier in der, also das ist ein kleines Büchlein für alle, die sich für diese Hintergründe interessieren. Das ist so, sozusagen so eine Regieanweisung gewesen. Also wir haben alle dieses Büchlein bekommen und haben da, das war so ein Leitfaden, was so passieren würde in der Zeit. Weil wir haben ja keine auswendig gelernten Texte gesagt, sondern wir haben das gesagt, was wir gedacht haben. Zu meinem Pech ab und zu mal, weil ich habe mit 17 Jahren etwas forsch gedacht teilweise. Ja, und haben uns quasi, konnten uns aber an diesem Regiefaden orientieren. In diesem Büchlein stehen aber auch Dinge drin, die nicht passiert sind, weil das zum Beispiel eben zeitlich nicht reingepasst hat. Zum Beispiel habe ich hier gerade gelesen, der Ofensetzer kommt, der Ofensetzer ist nicht gekommen. Genau, deswegen, da stehen auch Dinge drin, die sind da nicht umgesetzt worden, weil man einfach gemerkt hat, okay, das passt jetzt gar nicht rein. Ja, also die Herrschaft, um das nochmal zusammenfassen, hatte also ein großes Jagdessen und einen Ball. Das waren so die Hauptfeste innerhalb dieser Zeit, in der fremde Menschen bzw. der gleiche Stand, das ist ja sehr wichtig, eingeladen wurde und den hätte man dann eben kennenlernen können. Okay, puh, das Thema Liebe. Ich überlege die ganze Zeit, kann ich noch irgendetwas total Spannendes darüber berichten? Was wollt ihr darüber wissen? Es ist so schwer. Was habe ich da gesagt? Warum habe ich gesagt, ich rede über die Liebe? Irgendwie fand ich es romantisch. Es war ein reines Recherchethema. Deswegen möchte ich euch in der nächsten Folge unbedingt von einem ganz normalen Alltag im Gutshaus erzählen darüber und wieder viele Erfahrungsberichte da einfließen lassen, weil den habe ich ja nun mal selber erlebt. Und abschließend jetzt nochmal ein, zwei Fragen beantworten, weil ich habe euch ja immer aufgefordert, beziehungsweise habe ich das, glaube ich, in der ersten Folge gemacht und danach einfach immer vergessen, mir trotzdem weiter eure Fragen zu schreiben, damit ich die hier beantworten kann. Und eine Frage, die erste Frage, die mir gerade einfällt, die jetzt völlig losgelöst vom Thema dieser Podcast-Folge ist, haben wir da eigentlich Geld für bekommen? Ja und nein. Also wir haben eine Aufwandsentschädigung dafür bekommen. Jetzt war ich aber blöderweise Schülerin und hatte keinen Aufwand, außer dass ich meinen Schulstoff verpasst habe. Deswegen habe ich kein Geld dafür bekommen. Tatsächlich war ich aber damals ja schon so, dass ich gesagt habe, ich möchte unbedingt Maschinenbau studieren und ich hätte gern Mathe- und Physikunterricht, weil ich war mitten im Abitur und es war relativ uncool, den ganzen Stoff zu verpassen. Und deswegen hatte ich sonntags nach der Kirche im Pfarrhaus Mathe- und Physikunterricht, ich glaube jeweils eine Stunde. Und hatte extra dafür präparierte Bücher. Die waren so, also es waren meine Originalbücher aus dem Abi, aber die waren so eingeschlagen in so braunes Papier. Ja, das war sehr cool. Ja, und alle anderen haben ihren Verdienstausfall bekommen. Also keine Ahnung, sagen wir jetzt mal, der Herr Musler, der war eigentlich Lehrer, ja, wirklicher Lehrer an der Waldorfschule. Der hat dann halt 2 Monate seinen Lohn bekommen, weil er den ja in Real nicht verdient hat. Ungefähr so ist das gelaufen. Also der Tausch in meinem Fall war die Erfahrung einer Zeitreise gegen mein Mitwirken und die Freigabe der Bildrechte sozusagen. Und eine Frage noch, ein bisschen in dem Zusammenhang, die ganz oft gestellt wird, ob wir noch Kontakt haben. Nein, leider nicht. Die Person, mit der ich liebend gerne Kontakt hätte, das ist die Ulrike. Die wohnt allerdings in den USA. Ich war noch auf ihrer Hochzeit, die hat in Deutschland geheiratet, kurz nach Gutshaus. Die war ja auch damals schon Mitte 20, also eine Ecke älter als ich. Und dann ist sie in die USA ausgewandert, weil ihr Mann Amerikaner ist. Und seitdem haben sich unsere Wege verloren. Ich habe ganz große Hoffnung, dass wir doch noch mal irgendwie zusammenfinden. Jetzt ist ja auch 20-jähriges Jubiläum. Das hat ja vor 20 Jahren stattgefunden. Ich hoffe da sehr auf den Tim, der das alles recherchiert und der viel mehr weiß als ich. Und wir wollen uns alle treffen jetzt im Frühjahr. Und da wäre ich sehr dankbar, wenn da noch mal ein Kontakt zustande käme. Ansonsten bin ich mit Sepp bei Instagram befreundet. Ich hab ja die große Hoffnung, dass diesen Podcast irgendwie total viele Leute hören. Und dann kann ich sagen, hey Sepp, guck mal, ich habe hier einen Podcast und den hören total viele Leute. Hast du Lust, dass wir mal zusammen eine Folge machen? Also in diesem Sinne, hört fleißig diesen Podcast. Schreibt mir auch gerne Kritik, wenn ihr sagt, ja, okay, ich würde den total gerne hören, aber es ist halt mega anstrengend. Dann versuche ich das zu verbessern. Und wir sprechen nächstes Mal über den Alltag über einen ganz normalen Tag im Gutshaus, vom Aufstehen bis zum Schlafengehen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Liebe Grüße.